Micro Europa.
Sounds
moderne, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Mikroeuropa Musikbox hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Ulrich Hägele. Eingeladen habe ich heute Andrea Rehm. Sie ist Sängerin, Liedermacherin und gelernte bzw. studierte Architektin. Und sie ist auch bei den Grünen, sitzt im Tettnanger Gemeinde- und Kreisrat. Gerade hat sie ihre neue CD herausgebracht. Es ist die dritte. Andrea, schön, dass du uns hier und heute in unserem Studio besuchst.
Ja, ich freue mich auch. Hallo.
Super. Andrea Rehm lebt im oberschwäbischen Tettnang, wo sie auch ihre Kindheit verbracht hat. Andrea, Tettnang und Tübingen, schon ein kleiner Unterschied, oder?
Ja, ich würde sagen, ein großer Unterschied.
Und inwiefern?
Ja, wir sind eine kleine Kommune in einem beschaulichen, sehr schönen Ambiente mit Bergen, See, Obstwiesen drumherum. Und es scheint manchmal, dass die Welt so ganz, ganz, ganz in Ordnung ist.
Es klingt ziemlich kuschelig.
Ja. Und hier ist so viel Leben, hier ist so viel Junges, junge Menschen auf der Straße, viel mehr als bei uns. Und das finde ich immer wieder toll, wenn ich nach Tübingen komme.
Deine neue CD, sie trägt den Titel Toi et moi, was so viel heißt wie du und ich. Wir werden uns heute in der Sendung über deine Musik unterhalten, aber auch etwas über die Schwierigkeit heutzutage in Oberschwaben als freie Architektin seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und natürlich werden wir auch ein bisschen über Politik sprechen. Zur Einstimmung spielen wir gleich mal einen Titel aus der neuen CD, La Javanaise. Ihr hört Andrea Rehm mit Johannes Deffner, Gitarre, Martin Giebel, Piano, Heiner Merk, Bass und Herbie Wachter am Schlagzeug.
J'avoue, j'en ai bavé pas vous, mon amour. Avant d'avoir rendez-vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions l'attente d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, à vrai, la vame et vous à l'amour. J'avais envie devant vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, à vrai, la vame et vous à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Andrea Rehm und ihre Band mit La Javanaise. Ein Chanson, den Serge Gainsbourg 1963 für keine geringere als Juliette Gréco geschrieben hat. Der große Gainsbourg hat für sehr viele Interpreten Songs komponiert, die Gréco, France Gall, Brigitte Bardot oder Jane Birkin. France Gall ist gestorben und auch Gainsbourg ist nun schon seit 27 Jahren tot. Andrea Rehm, was bedeuten dir seine Songs, also die Songs von Gainsbourg heute?
Ja, heute geht es mir so, dass ich die Musik von Serge Gainsbourg zwar dem französischen Chanson zuordne, aber er eben nicht das Klischee des französischen Chansons so stark bedient. Das ist das, was ich sehr interessant finde an seiner Musik. Aber ich muss sagen, ich habe auch einen emotionalen Zugang dazu. Ich bin ja nicht mehr so ganz die Jüngste und weiß deswegen aus meiner Jugend, und das weißt du wahrscheinlich auch noch, dass es ein ganz wichtiges Lied war, das uns begleitet hat, nämlich
Jane Birkin.
Je t'aime.
Moi non plus.
Und ich kann also seiner Musik gar nicht neutral gegenüberstehen. Das ist einfach ein ganz toller Künstler, der auch das gelebt hat, was er in der Musik gemacht hat. Er war unangepasst und das finde ich einfach sehr interessant.
Er hat ja sehr, sehr stark polarisiert und auch provoziert. Also dieses Lied Jane Birkin, Je t'aime, hat damals für wahnsinnige Skandale gesorgt. Es wurde, glaube ich, in einigen Ländern durfte gar nicht gespielt werden, weil es ja eine ziemliche Anzüglichkeit auch beinhaltete. Also sprich, es war quasi der auditiv rübergebrachte Coitus, so wie ich das jetzt mal bezeichnen möchte. Wie hast du das damals wahrgenommen als Teenager?
Ich würde sagen, das kam für uns genau zur richtigen Zeit, denn das war ja auch das, was uns interessiert hat in diesem Alter. Wie ist Leben und was bedeutet es? Und er hat zwar vielleicht keine richtigen Antworten gegeben, aber er hat uns da mitgerissen in diesem Gefühl und ja.
Wie bist du denn überhaupt zur Musik gekommen? Ich denke nicht über Serge Gainsbourg, sondern vielleicht über andere Interpreten.
Ich habe mir vorgestellt, dass du mir diese Frage stellen wirst und habe echt drüber nachgedacht und ich bin eigentlich gar nicht zur Musik gekommen, sondern die war immer schon da. Und auch wenn das viele andere, die Musik machen, auch sagen, ich sage es eben auch, das war mein allererster Wunsch. Als Vierjährige schon habe ich zu meiner Patentante gesagt, ich werde mal Sängerin. Dass ich das jetzt heute leben kann, so meinen persönlichen musikalischen Weg lebe, dafür bin ich ja sehr dankbar und auch wirklich richtig gehend glücklich damit. Auch, dass ich mit so angesagten Musikern zusammen auftreten kann, die mit mir proben, sich auf mich einlassen. Ja, und dass ich mich eben auch frei fühlen kann beim Musikmachen und mich nicht gebunden fühle. Darüber bin ich wirklich glücklich.
Du singst Chansons, aber auch Jazz, hast aber mit Rock angefangen.
Ja.
Wie kam es denn dann da dazu, dass du quasi so eine Wandlung auch vollzogen hast?
Zunächst beim Rock war das eigentlich eher ein Zufall und das ist vielleicht ganz, ganz lustig, die Verknüpfung, dass ich irgendwann mal bei einem Baupraktikum auf dem Bau, wo ich als Betoniererin tätig war.
Wirklich?
Ja, in einem Bauwagen mit den Bauarbeitern saß und der Bauführer sagte, er sei Mischer in einer Band. Und dann habe ich gleich mal großes Interesse gezeigt und sagte, er kommt doch mal mit. Und dann habe ich zum ersten Mal überhaupt in einer Band mal was ausprobiert, ein paar Töne zu singen. Und das nahm dann eben seinen Lauf, aber irgendwann ist man dann auch, wird man älter und es hat mich irgendwie auch nicht mehr so stark interessiert und ich habe auch das Gefühl gehabt, ich entwickle mich nicht so stimmlich weiter, wie ich das will. Und dann habe ich während meinem Architekturstudium dann Unterricht genommen, um auch für mich selber so eine Sicherheit
zu bekommen. Also Gesangsunterricht?
Eine sehr charismatische Operettensängerin und Dozentin hat mir 2 Jahre Privatstunden gegeben und hat mich an das klassische Kunstlied, an das deutsche Kunstlied herangeführt. Und das war wirklich
eine... sah ein Knab ein Röslein stehen
eine, und sowas. Genau. In einer anderen Tonlage, als ich jetzt singe und spreche. Und es war wirklich eine Entdeckung. Also nicht nur eine Entdeckung dieser Musik, die für mich da auch was Neues war, sondern, also was Altes, Neues, sondern auch die Entdeckung von mir selber, also was da in mir an Tönen drin steckt und was man auch trainieren kann und was man üben kann. Und das war wirklich sehr bereichernd.
Ist Singen eigentlich anstrengend? Also ist man hinterher körperlich auch geschwächt, beziehungsweise so wie wenn man jetzt zum Beispiel mal einen 10.000 Meter Lauf gemacht hat, dann weiß man ja, okay, hinterher ist man völlig fertig, ist schweißgebadet. Wenn du jetzt ein Konzert machst, ein zweistündiges, wie fühlst du dich da am Ende?
Ich fühle mich nach einem Konzert super. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Und das ist so ein Zeitabschnitt, den kann ich geben und da bin ich nicht erschöpft hinterher, sondern ich bin irgendwie, ich fühle mich da sehr lebendig. Ich habe aber ein, zweimal mich auch hinreißen lassen, bei einer Musiknacht mitzumachen und das fand ich jetzt zum Beispiel grenzwertig. Da,
wieso?
Weil man da irrsinnig lange singt, weil man ständig wechselndes Publikum hat, das ist auch dem gar nicht angemessen, was die Musiker bringen und wenn man dann mal 4-5 Stunden gesungen hat, das ist dann Arbeit und macht dann auch keinen Sinn mehr.
Und ich habe gelesen, dass viele Sänger oder Künstler auch im Pop- oder im Klassikbereich hinterher eine große Leere spüren nach dem Konzert. Also wenn sie dann wieder allein im Hotelzimmer sind oder zu Hause. Wie gehst du oder ist das bei dir auch so?
Das kann bei mir gar nicht aufkommen, weil ich singe ja nicht vor 10.000 Leuten oder vor noch mehr.
Meinst du, es ist abhängig davon, wie groß das Publikum
ist? Ich glaube,
ist?
Dass es ein ganz großer Flash ist. Ich habe teilweise auch schon mal größeres Publikum gehabt. Ich habe auch manchmal so, sagen wir mal, einen überragenden Applaus bekommen, wo man so ganz, wie soll ich sagen, begeistert plötzlich ist von diesem Widerhall, den man da bekommt. Und das kann schon sehr euphorisierend sein. Aber meine Konzerte sind ja viel, viel kleiner, also 100, 200 Leute, da kann das nicht passieren.
Was hörst du am liebsten? Also Jazz oder eher doch Pop oder Chansons?
Ich kann das total schwer nur beantworten. Ich kann nur einiges aufzählen, was ich gern höre. Ich höre gerne Liz Wright, also eine junge Sängerin aus den USA. Ich höre gern Cassandra Wilson, ich höre gern Juliette Gréco, ich höre gern Led Zeppelin,
okay.
Overplanned, alles dabei.
Ja, weil wir vorhin über Serge Gainsbourg gesprochen haben, hier ein Chanson von ihm aus dem Jahr 1966, gesungen mit der damals 18-jährigen France Gall und ihm selbst. Gainsbourg soll ja ein ziemlicher Schlingel gewesen sein. Les Sucettes, so heißt das Lied, handelt von einem Mädchen und ihrem Dauerlutscher mit Anis-Geschmack. Angeblich war sich France Gall über die erotische Anspielung gar nicht bewusst.
À la nuit.
Les sucettes à la nuit d'Annie
donnent à ses baisers un goût anisé.
Lorsque le sucre d'orge
parfumé à la nuit
coule dans la gorge d'Annie,
elle est au paradis.
Quelque béni
Annie
passé sur cet art
l'année.
Elles ont la couleur de ses grands yeux,
la couleur des choses heureuses.
Annie aime les sucettes,
les sucettes à l'année.
les sucettes à la Lydanie.
Donne à ses baisers un goût anisé.
Lorsqu'elle a sur sa langue
que le petit bâton.
Elle prend ses jambes à son corps
et retourne au drugstore
pour quelques pennies.
Annie
passe sur cette arme.
L'Annie,
elles ont la couleur de ses grands yeux,
la couleur de jours heureux.
Non, je ne pourrais jamais vivre sans toi. Je ne pourrais pas, ne parle pas, j'en mourrais. Un instant sans toi et je n'existe pas. Oh mon amour, ne me quitte pas. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Reste près de moi, reviens, je t'en supplie. J'ai besoin de toi, je veux vivre pour toi. Oh mon amour, ne me quitte pas. If it takes forever, I will wait for you. For a thousand summers, I will wait for you, my babe. Till you're back beside me, till I'm holding you, till I hear you sigh here in my arms. Anywhere you wander, and anywhere you go, every day remember how I love you so, my love. In your heart believe what in my heart I know, that forevermore I'll wait for you. Clock will tick away the hours one by one, and then the time will come when all the waiting's done. The time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. If it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. Baby, I will wait for you till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore sharing your love. Thank you.
will take away the hours one by one, and then will come the time when all the waiting's done, the time when you return and find me here and run straight to my waiting arms. Oh, if it takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you, my love, till you're here beside me, till I'm touching you, and forevermore, 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 I will wait for you.
Andrea Rehm mit I Will Wait For You hier in der Mikro-Europa-Musikbox auf der Wüstenwelle. Mit Andrea Rehm spreche ich heute über ihre neue CD mit dem Titel Toi et Moi und natürlich auch über ihren Werdegang als Musikerin und als Architektin. Andrea, wir kennen uns nun schon eine ganze Weile. Ich habe die Jahre gar nicht gezählt. Es sind sehr viele. Du kamst damals aufs Gymnasium, wo ich auch war, in meine Klasse. Was mich interessiert, hast du denn damals schon gewusst, was du mal werden willst, abgesehen von der Musik?
Ich wollte, so wie wir alle, ich wollte glücklich werden und ich wollte einen Beruf haben oder etwas tun, bei dem ich nicht den Eindruck habe, ich wäre in einer Mühle und müsse arbeiten. Ich wollte, dass ich gefangen oder eingefangen werde von etwas, was mich jeden Tag irgendwie lebendig macht.
Du bist ja schon sehr, sehr früh ausgezogen von zu Hause. Mit 17, 18 hast du eine eigene Wohnung dir genommen oder gemietet, bist parallel dann noch in die Schule gegangen und hast auch gearbeitet damals. Ich kann mich erinnern, du warst beim Daimler am Band und hast verschiedene andere Tätigkeiten gemacht. Hat es dich dann auch geprägt, also diese harte Arbeit in deiner späteren Berufswahl?
Also diese Arbeit, die klingt jetzt hart, aber weißt du, wenn du 6 Wochen am Fließband stehst, dann ist das wirklich überschaubar. Das ist einfach verbunden mit einem Ziel. Ich war ja auch eine leidenschaftliche Motorradfahrerin und ich habe mir mit dem Geld versucht, ein Leben aufzubauen, das mir gefällt. Und das heißt eben, wie ich wohne und zum Beispiel ein erstes kleines Motorrad.
Das war die Gilera-Periode, glaube ich,
ja,
oder?
Ja, genau. Und das war sehr toll. Das, was mich damals sehr aufgeregt hat, als ich da beim Daimler gearbeitet habe, ich habe mit 3-4 Jungs da angefangen und die haben einfach eine D-Mark mehr verdient.
Was hat man da so verdient in der Stunde?
Ich glaube, damals war sehr viel für damals. Es waren schon 12 Mark in der Stunde. Es war richtig viel, aber wie gesagt, die Jungs haben 13 gekriegt.
Und hast du was dagegen unternommen oder konnte man da was dagegen unternehmen?
Also für diese 6 Wochen habe ich nichts unternommen.
Wie war es in der Schule? War es einfach oder hast du dich da inspirieren lassen können über einen späteren Berufswunsch oder so?
Nein, die Schule, das war für mich ein Ort, da muss man hin und das muss man hinkriegen und das Abi muss man hinkriegen, damit man irgendwie eine Auswahlmöglichkeit hat. Das war der Grund für mich, Schule. Und natürlich nach den Sommerferien immer habe ich mich schon auf die Schule gefreut. Ich habe mich immer gefreut auf die Schule, egal wie gut oder schlecht ich war, weil ich nämlich alle Freunde wieder getroffen habe. Und du erinnerst, wir hatten eine ganz besondere Klassengemeinschaft. Und ja, das war einfach sehr prägend, die Klasse an sich. Natürlich, ich habe in der Schule im Johannes-Kepler-Gymnasium mein allererstes Lied gesungen vor Publikum. Das war 16 Tanz mit meiner Freundin Ricarda und wir haben mit dem Finger geschnippt und ich bin so erschrocken über das Mikro. Das war ganz toll.
Ich kann mich noch entsinnen, dass du irgendwann mal dann auch in die Schauspielerei wechseln wolltest. Ist das richtig?
Ja, also wechseln.
Oder hinübergleiten, ja, wolltest.
Ich würde mal so sagen, es war für mich schon der größte Wunsch, Sängerin zu sein. Aber ich habe mich irgendwie geniert, zu glauben, dass ich so gut bin, dass das für mich eine Möglichkeit wäre. Ich dachte damals, du musst singen können wie Maria Callas, um ein Musikstudium zu machen. Damals gab es so Jazzhochschulen oder Popakademie, das gab es da gar nicht. Und ich habe schon sehr stark gefühlt, dass ich Talent habe, aber ich habe auch sehr stark gefühlt, dass ich eigentlich nichts kann. Mhm. So, das war ein Lebensgefühl, vielleicht auch von zu Hause mitgegeben. Ich habe mich das einfach nicht getraut. Mhm. Und dann habe ich angefangen, auch Theater zu spielen. Und ich fand dieses Genre Schauspiel und Theater sehr spannend. Und ich dachte, da könnte ich ja zum Beispiel auch Gesangsunterricht nehmen und da würde vielleicht meine damals unausgebildete Stimme vielleicht ausreichen und würde Spaß machen. Mhm. War so eine Idee.
Also du hast ja dann was rechts gelernt, wie der Schwab sagt, also hast Architektur studiert. Wenn ich jetzt schon mal eine Architektin hier im Studio zu Gast habe, möchte ich dich doch fragen, was du denn zu diesen leidigen Großprojekten sagst. Also Flughafen in Berlin, der nie fertig wird, und ein Bahnhof in Stuttgart, der offensichtlich finanziell ein Fass ohne Boden ist. Die Elbphilharmonie ist ja jetzt eröffnet worden, die ist, glaube ich, auch 10-mal so teuer geworden, wie geplant, von Jacques Herzog und Pierre de Meuron gebaut, glaube ich, so heißen die Architekten. Was sagst du denn zu diesen großen Projekten?
Also zunächst möchte ich mal zur Elbphilharmonie sagen, dass ich am Anfang sehr, sehr kritisch das Ganze beobachtet habe, auch wie es entstanden ist, wie lange es gedauert hat, wie es sich entwickelt hat mit den Kosten. Und zufälligerweise war ich jetzt im Herbst in Hamburg und wir haben eine Hafenrundfahrt gemacht. Ich bin sonst nicht so der Rundfahrttyp, aber da hat es sich angeboten, weil es mal, wie der Führer von dieser Hafenrundfahrt sagte, plötzlich Sommer war. Also es hat die Sonne gescheint.
Und es war Sommer.
Und wir sind an dieser Elbphilharmonie vorbeigefahren. Und es war schon sehr zauberhaft, was dieses Gebäude plötzlich mit einem kleinen Lichtstrahl von oben für eine Ausstrahlung hatte an diesem Ufer. Also das ist atemberaubend. Und wenn man jetzt sieht, wie die Leute dahin strömen und was die bezahlen, um in dieses Gebäude reinzukommen. Also ich würde sagen, Hamburg hat da sehr, sehr gut eine tolle Entscheidung getroffen und jetzt eigentlich einen Joker in der Tasche.
Meinst du, ist es bei Stuttgart 21 auch mal so?
Dass etwas sich finanziell ins Desaster entwickelt, das sind nicht immer nur die Architekten verantwortlich dafür, sondern genauso und vor allem der Bauherr, der Entscheider, der Hauptchef eigentlich von dem Ganzen.
Und wenn die nicht wissen, was sie tun, ist es schwierig, ne?
Ja, wenn es immer mehr wird, wenn das immer, das pumpt sich da auf, das Projekt, und man muss als Architekt immer zwei Spalten machen. Das eine, es wird teurer und das andere, es kommt was dazu. Und Ende. Und bei Stuttgart möchte ich einfach nur dazu sagen, für mich ist das in Wirklichkeit gar kein Bahnhofsprojekt oder Architekturprojekt. Es ist ein Immobilienprojekt. Das steht dahinter und das ist das, was dominiert. Das war der Antrieb und die Bürger haben mitgemacht.
Meinst du denn, dass es wichtiger wäre, die Leute, also die Bürger, Bürgerinnen und Bürger, mehr in so Großprojekte einzubeziehen? Also dass man es jetzt nicht so als Prestigeprojekt von einigen Politikern macht oder Immobilienhaien, sondern dass man sagt, was wollt ihr eigentlich, Bürger, Leute, ja, dass man die von vornherein besser einbeziehen sollte?
Ich stelle mir das schwierig vor, weil dazu gehört schon auch differenziertes Wissen um alles. Und diese Direktbeteiligungen von Bürgerinnen und Bürgern ist eine schöne Sache. Und es gibt sicher viele Aufgaben und Fragen, wo das angesagt ist. Aber ich möchte mich eigentlich ja auch auf Politiker verlassen können, die mit der Materie vertraut sind und die richtigen Entscheidungen treffen. Wenn die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl, bei der Kommunalwahl und bei der Landtagswahl und bei der Bundestagswahl sich viele Gedanken machen, wer sagt was, wer ist für was, wen lasse ich diese Aufgabe machen, das wäre schon mal ganz toll. Viele wählen einfach, wer ist mir sympathisch. Und die Quittung kommt dann halt irgendwann.
Ja, es ist wieder Zeit für etwas Musik. Nachher sprechen wir noch über die Schwierigkeiten beim Schreiben von Songs und wie anstrengend es mitunter in einem Tonstudio sein kann. Bleibt also dran. Ihr hört nun Andrea Rehm und ihre Band mit zwei Originalstücken, Sonntagsliebe und Ein Augenblick.
So viel, was ich dir sagen will, ein Meer von Gedanken liegt so still in deinem Arm. Die Nacht scheint ohne Zeit und Raum und Worte drehen sich. Glücklich sein, wie deinen Augenblick und meine Worte nimmt er mit. Wohin? Woher? Wie groß? Wofür? Weit vorher, wie lang mit dir? Wir gehen durch unbekanntes Land und leise spüre ich deine Hand. Schwinden schnell, wenn du nur bei mir bist, wenn dein sanfter Mund mich küsst. Worte nimmt er mit.
Micro Europa.
Micro Europa.
Ich stehe am Bahnhof wieder einmal, wieder ist es so weit. Noch zwei Minuten ohne dich, so viel verlorene Zeit. Du kennst nur meinen Sonntagsblick, du kennst nur mein Sonntagskleid. Die Zeit steht still wie jedes Mal. Abschiedsszenen sind weit. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich such dein Gesicht. Schnell, schnell, schneller im Kreis. Halt mich fest. Dein Lächeln wischt die Tage fort, Nächte voll Traurigkeit. Doch du kennst mich nicht und Liebe hat es leicht. Wir stehen am Bahnhof wieder einmal, wieder ist es so weit. So viele Tage ohne dich und ohne Zärtlichkeit. Der Countdown läuft, mein Herz das brennt, Minuten gehen ohne Ziel. Kann ich denn deine Augen sehen? Und Abschied nehmen macht still. Mein Herz schlägt bis zum Hals. Ich such dein Gesicht. Schnell dreht sich alles im Kreis. Halt mich fest. Ich seh die Wolken über mir ziehen. Vielleicht schaust auch du grad auf sie. Meine Gedanken schick ich mit und eine Melodie. Und eine Melodie.
Andrea Reh mit ihrer Band und Sonntagsliebe mit Reinhold Uhl aus Stuttgart an der Querflöte. Der Song stammt aus ihrer neuen CD Toi et moi, hier in der Mikroeuropa-Musikbox im freien Radio Wüste Welle. Andrea Rehm, die beiden Songs, die wir gerade gehört haben, Sonntagsliebe und Ein Augenblick, sind Eigenkompositionen von dir. Wenn du einen Song schreibst, wie gehst du denn da vor?
Unterschiedlich. Also ich könnte jetzt nicht sagen, zuerst der Text und dann die Melodie oder umgekehrt. Das kommt ganz drauf an. Ich habe zunächst einfach eine Idee, was thematisch oder stimmungsmäßig in dieses Lied, wie dieses Lied sich anfühlen soll, anhören soll. Und das kann manchmal einfach ein Melodiebogen sein, den ich ausprobiere am Klavier und es kommt dann eine Idee dazu. Es kann aber auch sein, es ist zuerst ein Thema, das mir wichtig ist und ich versuche, wie kann ich das rüberbringen. Mhm.
Es ist jetzt aber nicht so, dass du die Musik träumst. Also Paul McCartney hat mir gesagt, Yesterday sei ihm morgens irgendwie im Halbschlaf eingefallen. Ja. Das ist völlig abwegig, oder?
Ich glaube, dass ich verstehe, was er damit meint. An meinem Computer, da hängt am Bildschirm ein Satz, der mich begleitet durch den Tag. Der Satz ist von Pablo Picasso. Und da heißt es, also er sagt, die Inspiration existiert, aber sie musste ich bei der Arbeit finden. Und ich kenne das aus der Architektur auch. Man hat ein Thema und sucht und hat das weiße Blatt und beschäftigt sich vielleicht 2-3 Tage damit, dann in der nächsten Woche nochmal. Und irgendwann morgens zwischen Zähneputzen und der ersten Tasse Kaffee komplett sich die Idee. Aber die kann nur kommen, wenn man sowieso schon drauf ist irgendwie. Mhm. Und so verstehe ich das, was Paul McCartney gesagt hat. Ja. Er war da sicher auch schon vorher gedanklich damit beschäftigt.
Mhm. Gibt es denn Künstler oder Komponisten, die dich besonders inspirieren oder inspiriert haben? Also im Bereich Chanson oder Jazz oder.
Meinst du jetzt beim Text und bei der Melodie oder beim Singen?
Nö, jetzt beim Komponieren, also beim selber Schreiben von Liedern.
Schwere Frage. Gar nicht so einfach, weil ich habe schon Komponisten im Ohr, wie Georges Moustaki zum Beispiel. Mhm. Der ja jetzt nicht der Weltsänger ist, was jetzt sein Range angeht oder was seine Stimme angeht, aber es ist einfach so, es ist so stimmig, wie er das rüberbringt, was er für ein Mensch ist, was er für einen Text macht, was er für eine Melodie bringt, was er für einen Groove bringt. Das finde ich einfach super, wenn das so eine Einheit ist. Und das finde ich bei ihm jetzt zum Beispiel toll, aber da gibt es nur einige andere. Ich habe natürlich auch Musiker, die mich unterstützen und die zum Beispiel so eine Melodie dann auch harmonisieren, die mit mir das Arrangement erarbeiten. Es wird dann einfach auch ein gemeinsames Ding. Und ja.
Und wie ist dann der Schritt ins Tonstudio? Wenn ich mir vorstelle, dann probt man vorher, das ist die betreffenden Songs, zu Hause wahrscheinlich oder im Proberaum, und dann geht man ins Studio. Das ist doch irgendwie dann eine ganz andere Atmosphäre, stelle ich mir vor.
Ja, ich wollte dieses Mal wirklich etwas machen, was wir sowieso schon einige Zeit miteinander gemacht haben. Also wir sind schon mit den Stücken zum Teil aufgetreten und ich wollte das irgendwie festhalten, auch für mich. Manches war auch ganz neu.
Wir proben, was zum Beispiel?
Ja, gerade die deutschen Sachen.
Die deutschen Sachen. Mhm.
Das hat mich angesprungen, das jetzt mal zu machen. Irgendwann kann ich nicht mehr auf morgen warten, sondern es muss einfach jetzt einmal passieren. Und das war auch im Studio das, was am meisten Zeit gefordert hat. Die anderen Stücke, da geht es eher ums Interpretieren und daraus irgendwie was Eigenes, eine eigene Note noch dazu zu bringen. Die Lieder sind so wertvoll, die großen Namen, die damit verbunden sind, die kann man auch in 100 Jahren noch hören, würde ich jetzt mal sagen. Stücke von Billie Holiday, Edith Piaf, die Songs sollen nicht vergessen werden. Und durch so Sängerinnen wie mich und andere und größere wird das einfach am Leben gehalten, dass es diese Musik gibt. Aber bei einem neuen Stück, da muss man sich zusammenfinden und auch manchmal zusammenraufen. Da muss man überlegen und da dauert es manchmal ewig, bis man herausgefunden hat, wie es sein soll. Denn es gibt ja keine Vorlage, sondern die Musiker müssen verstehen, wie ich es gemeint habe, und ich muss verstehen, wie die es verstehen. Und das ist dann so ein Prozess, aber das ist toll.
Nachher sprechen wir noch etwas über Politik. Jetzt aber erstmal noch ein Song von Andrea Rehm und ihrer Band Jardin d'Hiver.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Ça n'est pas qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut entendre. Je voudrais de Fred Astaire revoir un lactique. je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme en l'an de golf clair, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre, tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre.
Andrea Rehm und ihre Band mit Jardin d'Hiver hier bei Radio Mikroeuropa in der Musikbox auf der Wüstenwelle. Die Arrangements stammen von Martin Giebel. Es ist ein Ehepartner. Ihr lebt quasi eine Musikerehe in Tettnang. Wie ist denn das, mit einem Musiker zusammenzuleben?
Toll. wir haben uns ja über die Musik kennengelernt und ja, ich finde es sehr inspirierend, mit ihm Musik zu machen.
Fangt er gleich morgens an, oder?
Nein, nein. Er kann auch gut kochen.
Okay.
Ja, es ist für mich ein großer Schatz, dass wir zusammen diese Musik machen können. Ich habe dadurch Zugang zu einer größeren Professionalität, als ich das vielleicht alleine finden könnte, und ich lerne viel, auch im Jazz. Ich bin dem wie Musiker miteinander Musik machen auf der Bühne, dem bin ich einfach auf der einen Seite ausgesetzt, indem ich mich da zurechtfinden muss, aber ich bin eben auch sicher, indem ja, sozusagen ich nicht im freien Fall bin, sondern einfach eine große Unterstützung erfahre, auch durch ihn.
Also der Fels in der Brandung.
Ja.
Es gibt ja auch noch einen Sohn, das ist Adrian, der auch in eure Fußstapfen treten will, der jetzt auch was mit Musik machen möchte, Musik studieren möchte. Wie ist das? Dann seid ihr ja zu dritt.
Ja, wir sind zu dritt und es hat sich gefügt. Er hat, als er ein ganz kleiner Junge war, mal gesehen, wie ein Schlagzeuger daherkam und aus seinem alten Auto ein glitzerndes Schlagzeug ausgepackt hat. Und
dann hat es Zoom gemacht.
Ja.
Ja, du machst Architektur, du machst Musik, du machst aber auch Politik. Du bist in der Regionalpolitik bei den Grünen, sitzt im Tettnanger Gemeinderat, glaube ich, auch im Kreistag. Wie kam es denn dazu? Das würde mich jetzt auch noch am Ende interessieren.
Vor langer Zeit, so mittendrin in meinem Leben, wollte ich irgendwann einfach nicht mehr nur wählen gehen, sondern ich wollte einfach meine Unterstützung geben für die politische Richtung, die mir wichtig ist. Also so, ich wollte einfach mich engagieren und so aus einem Gerechtigkeitssinn heraus. Und früher waren die Grünen, und das sind sie natürlich auch heute noch, aber früher waren sie es ganz besonders, sehr idealistisch drauf in dem, was sie gemacht und gesagt haben. Das war so der Impuls. Mhm. Aber das ging sowas von schnell, dass man innerhalb dieser Partei dann irgendwelche Aufgaben bekommt und dass man plötzlich in irgendeinem Kreisvorstand ist. Und als wir dann an Bodensee gezogen sind, war das nicht anders. Es ging auch dort ruckzuck.
Ihr seid von Stuttgart an den Bodensee gezogen,
ja,
von Fellbach. Ist es denn nicht ein bisschen schwierig, dann Bodensee gilt ja so als konservative Hochburg der CDU, wenn man da reinkommt als grüne Politikerin, Lokalpolitikerin, ambitionierte Frau?
Ja, wir sind, es ist schwierig, auf der einen Seite, wenn es um Abstimmungen geht, mit diesem kleinen Grüppchen, das wir darstellen, trotzdem Erfolge zu erzielen. Aber ich kann nicht anders. Also ich habe immer die Hoffnung, es wird noch besser.
Wie viel seid ihr im Gemeinderat von der Grünen Fraktion?
Vier von 25.
25.
Du kannst mich jetzt auch fragen, wie viele Frauen
Wie viele Frauen sind es insgesamt im Gemeinderat?
Zum Beispiel im Kreistag sind wir 58 Mitglieder und davon sind 8 Frauen.
Ah, okay.
Und wir beschäftigen uns jetzt hier, die Kreisrätinnen von Ravensburg und Bodenseekreis, wir haben etwas ins Leben gerufen, das nennt sich BORA, also Bodensee, Ravensburg, und wir wollen dafür sorgen, dass mehr Frauen bei den nächsten Kommunalwahlen erstens sich aufstellen lassen und zweitens dann auch gewählt werden.
Überparteilich?
Überparteilich.
Also
überparteilich.
Da gibt es dann keinen Streit zwischen CDU, FDP, Freie Wähler,
Nein,
Grüne?
Nein, bei uns nicht. Mhm. Wir werden beäugt und es war was ganz Komisches.
Von den Platzhirschen beäugt.
Ja, genau. Aber das ist sehr motivierend. Also es sind wirklich ein ganz tolles Grüppchen, diese BORA-Frauen.
Und was ist dein Spezialgebiet in der Politik?
Es ist sehr schwierig, das zu beantworten, denn auf Kreisebene jetzt mal habe ich mir dieses Thema, nämlich mehr Frauen in die Politik und überhaupt Gleichstellung, das habe ich mir selber so vorgenommen, weil ich darin eine Möglichkeit gesehen habe, dass ich was erreichen kann in diesen 5 Jahren. Ich habe mir das selber als Ziel gesetzt. Ich will erreichen, dass mehr Frauen in der nächsten Amtsperiode in diesem Kreistag sitzen und die Entscheidungen mittragen und mitentscheiden. Ich bin außerdem in der Friedenspolitik sehr interessiert und auch aktiv, aber ich kann auf Kreisebene da nicht so viel bewirken.
Wird eine Quote was bringen?
Ich finde Quoten noch notwendig, auch wenn das jetzt nicht so toll ist, aber anders geht es einfach nicht. Und man sieht es, bei uns Grünen funktioniert das ja. Wir haben eben dieses Prinzip, der erste Platz gilt immer einer Frau, der zweite ein Mann. Und das kann natürlich, wenn sich keine Frau zur Verfügung stellt, dann trotzdem ein Mann sein. Aber dadurch haben wir sehr paritätische Ausbildung in allen Gremien.
Mhm. Hat denn das was gebracht, dass jetzt, sagen wir, auch eher linkere Positionen in Oberschwaben Einzug gehalten haben? Haben sich die etablierten Parteien, also die CDU, hat sich die damit dadurch auch ein bisschen verändert?
Wodurch?
Also durch das, dass dann plötzlich dann auch mal da so ein frischer Wind Einzug gehalten hat in den Stadtrat und in den Landkreis.
Ja, also als ich zum Beispiel die sprachliche Gleichstellung gefordert habe, in unseren ganzen Unterlagen, da ging erstmal ein großes Gelächter durch den Kreistag. Das muss man erstmal aushalten. Und wir haben jetzt zum Beispiel ganz in der Nachbarschaft aktuell eine neue Bürgermeisterin. Und unser Landrat, der ein netter Mensch ist, hat aber in der Zeitung zitiert, dass die Bevölkerung sich fragen würde, kann die das? Ich meine, da haben wir noch einen weiten Weg vor uns.
Ja, stimmt, ja.
Das zum frischen Wind.
Noch ein Wort zu Cem Özdemir. Der ist ja einer der populärsten Politiker in Deutschland. Was siehst du für ihn? Welche Funktion wird er irgendwann mal einnehmen?
Das kann ich nicht beantworten.
Ja.
Was
würdest du gerne, was er gerne täten soll, tun soll?
Nee, also so Personalpolitik, das ist gar nicht mein Ding. Also es gibt ein paar Personen, die ich richtig toll finde. Ich finde den Cem Özdemir einen guten und engagierten Politiker. Fan bin ich wirklich von Anton Hofreiter. Also es gibt schon ein paar Personen, die ich besonders klasse finde, wie die ihr Ding anpacken. Die sind alle fähig da in den Positionen, wo sie sind. Und ich würde ihm wünschen, dass er weiterhin wirken kann auf der Ebene, wo er sich jetzt befindet.
Ja, damit wären wir auch schon wieder am Ende unserer Radio Mikro Europa Musikbox angelangt. Heute bei uns im Studio Andrea Rehm, Sängerin, Architektin und Grünen-Politikerin aus Tettnang. Andrea, vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, vielen Dank, es war eine Freude.
An den Reglern saß heute Fabian Schaller, Regie führte Lena Hofbauer. Weitere Infos über Andrea Rehm und unser Programm findet ihr auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Wenn ihr die Sendung nochmal nachhören wollt, dann könnt ihr das natürlich machen, nämlich auf unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger OB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.